Welt mit den Ohren entdecken. Hier ist die Radioreise.
Sie hören die Radioreise mit Alexander Tauscher. Ich grüße Sie. Diesmal heißt es Grüne Gourmets. Wir besuchen Feinschmecker im Berchtesgadenland und sind zu Besuch unter anderem bei Bergbrennern und Spitzenköchen. Freuen Sie sich zum Beispiel auf eine kulinarische Wanderung vom Jänner zur Priesberg-Brennhütte. Erleben Sie zwei junge, ganz dynamische Gastronomen in der Altstadt von Berchtesgaden und lassen Sie sich überraschen bei einer Bergtour mit dem Sterne- und einfach Spitzenkoch Uli Heimann. Ja, wir treffen viele Menschen, die für ihre Region, vor allem für ihren Beruf, richtig brennen, so wie diese Dame hier.
Hallo zusammen, da ist die Angelika Scheid. Ich wünsche euch viel Spaß mit der Radioreise mit dem Alex.
Und ich freue mich besonders auf einen großen Alex, der uns ein Stück weit begleiten wird, und zwar dieser Extrembergsteiger.
Servus, ich bin der Alexander Huber aus Berchtesgaden und ich bin jetzt unterwegs mit der Radioreise mit Alex.
So ist es. Hochprozentiges und kalorienreiches, damit Sie in dieser Radioreise Ihre Form behalten, meine Damen und Herren. Verabreiche ich Ihnen das ganze Menü hier nur durchs Ohr. Also ganz nachhaltig das Ganze. Viel Spaß mit den grünen Gourmets und bis gleich.
Die Radioreise mit Alexander Tauscher.
Das ist die Radioreise, die Sie zu neuen Horizonten bringt und damit Reiselust wecken soll. Im Studio Alexander Tauscher. Herzlich willkommen hier bei uns in dieser Show. Heute besuchen wir grüne Gourmets. Es heißt Genuss und Wandern im Berchtesgadenerland. Wir machen also Urlaub im einzigen Alpennationalpark Deutschlands. Das heißt, wir sind vor der Kulisse des Königssees, der sich wie ein Fjord mit seinem glasklaren Wasser durch diesen Nationalpark schlängelt. Und natürlich sind wir vor der Kulisse von Watzmann, Untersberg und Reiteralm. Mit uns ziehen Steinadler, Hirsche, Murmeltiere, ja, und auch echte Legenden. Ich freue mich sehr darüber, dass uns gleich auf der ersten Etappe unserer Radioreise einer der besten Profi-Bergsteiger der Welt begleiten wird, Alexander Huber. Untrennbar mit seinem 2 Jahre älteren Bruder Thomas Huber verbunden, bekannt auch als die Huberwurm. Und beide bilden eine der stärksten Seilschaften unserer Zeit. Sie haben die großen Gipfel der Welt bestiegen und auch als erste einige Gipfel der Berchtesgadener Alpen. Und mein Namensvetter Alex, der bringt uns nun vom Jänner zur Brennhütte, also zum ersten grünen Gourmet dieser Radioreise. Und Sie merken es an meinem gleich kurzem Atem. Ja, wir waren während des Interviews stramm bergauf gewandert mit dem Alex.
Gut, letztendlich jetzt eine Brennhütte auf der Priesbergalm. Das ist jetzt tatsächlich auch für mich persönlich ein Novum, weil ich in der Brennhütte auch noch gar nicht drin war. Ich kenne aber trotzdem natürlich die Priesbergalm. Und das ist tatsächlich meine Heimatregion. Da war jetzt gerade vor 10 Tagen auch mit meinen Kindern unterwegs. Das heißt, das ist für mich wohlvertrautes Gelände und ich freue mich, weil wir heute einen guten Schnaps zum Probieren kriegen.
Schön, dass es auch Orte gibt, die du noch nicht persönlich kennst, aber vor allem schön, deine Heimat zu sein. Du kennst natürlich die großen Berge hier, die hast du ja alle mehrfach bestiegen.
Ich meine, da kennt man jetzt einerseits den Watzmann, aber man hat eben auch richtig gute Kletterberge wie der Hohe Göll, wie der Untersberg. Das sind jetzt vielleicht nicht die großen Namen, die man in der Presse so kennt, aber für uns Kletterer sind das mit die besten Kletterberge der Welt. Und das Besondere ist halt, dass wir in den nördlichen Kalkalpen und da ganz im Besonderen in den Berchtesgadener Alpen das beste Kalkgestein der Welt haben.
Der Kalkboden ist ja entstanden, weil hier vor ganz vielen Jahren, wahrscheinlich ja millionenmal ein Meer gewesen ist, was man sich heute gar nicht mehr vorstellen kann.
Die nördlichen Kalkalpen und eben auch damit die Berchtesgadener Alpen haben sich entwickelt als, das ist ja immer noch ein beständiger Prozess, der nach wie vor abläuft, Europa und Afrika begonnen hat zu kollidieren und die Zentralalpen sich herausgebildet haben. Die Zentralalpen mit ihrem Urgestein haben den alten Meeresboden durchbrochen und der alte Meeresboden ist nichts anderes als eine 1000 Meter mächtige Schicht an Kalksedimenten, die über Jahrmillionen von Jahren von Kalkriffen aufgebaut wurden, von Muscheln gebildet wurden und tatsächlich gehen wir hier auf diesen Schichten.
Natürlich immer im Blick der Watzmann, der Berg der Sehnsüchte, also ganz, ganz viele Sehnsüchte sind verbunden mit diesem Berg, viele haben ihn bestiegen.
Ja, der Watzmann ist eine der charakteristischen Berggestalten der Alpen und sicher auch weltweit. Ein wunderschöner Berg, ein vermeintlich einfacher Berg mit 2713 Metern. Inmitten vom Nationalpark Berchtesgaden ist er eigentlich recht leicht erreichbar. Und ja, der Berg verlangt auch nicht wirklich große Schwierigkeiten. Trotzdem ist auf dem Weg zum Gipfel der leichteste Weg mit Absturzgelände verbunden und das nicht allzu wenig. Und deswegen hat er auch dieses Potenzial, dass hier Leute verunfallen. Das kommt auch jedes Jahr in mehrfache Ausführung vor. Deswegen einerseits ein Dankeschön an die Bergrettung, die immer wieder darum schaut, dass den Menschen dann vor Ort geholfen wird, wenn sie in Not geraten. Aber besser ist es natürlich, wenn man nicht über die entsprechende Erfahrung verfügt, dass man sich einfach einen Bergführer nimmt, um diesen vermeintlich so einfachen, aber doch gefährlichen Berg den Watzmann zu besteigen.
Du bist ja auch Bergführer, du stehst auch zur Seite.
Ich bin tatsächlich ein Bergführer. Das ist so für mich im ersten Teil meines Lebens gar nicht so unwichtig gewesen. Ich habe mir nämlich als Bergführer einfach meinen Unterhalt verdient während der Zeit des Studierens und bin auch heute noch, sagen wir mal, mehr leidenschaftlich, aber eher selten als Bergführer tätig.
Das Thema heute ist ja bei uns grüne Gourmets. Also wir werden Produzenten treffen, die regional hier verankert sind, Bergbauern.
Ja, ich bin ja selber ein Bergbauer. Ich habe 7 Hektar. Das ist jetzt natürlich nicht allzu groß, aber das ist ja gerade ganz typisch. Wenn man einen Bauernhof in den Bergen hat, dann ist 7 Hektar schon eine ordentliche Betriebsgröße, weil man ja nicht mit großen Maschinen arbeiten kann. Ich habe einfach Steilhanglagen und da ist halt die Bewirtschaftung für jeden einzelnen Hektar eine gewisse Herausforderung. Ja, ich habe einfach Schafe, das ist rein zur Produktion von Lammfleisch. Dann haben wir natürlich auch ein paar Hühner, ansonsten tue ich auch noch mal im Wald bewirtschaften, weil irgendwie muss ja die Stückholzheizung auch bestückt werden. Und so gesehen versuche ich das schon umzusetzen, dass ich mit meiner Landwirtschaft, mit meinem Haus, mit meinem Bergbauernhof autark leben kann.
Das heißt, Käse, all das kriegst du natürlich nicht selbst gemacht, aber du kannst davon leben, von deinen Viechern auch, ja?
Ist tatsächlich so, dass ich nicht selber Käse produziere, aber Käse tausche ich mir her mit meinem Lammfleisch. Also das ist eben schon so dieses alte Prinzip, das man ja eigentlich von früher schon kennt, dass nicht jeder alles produzieren kann und auch nicht jeder alles produzieren muss, sondern man kann es halt hertauschen.
Bären gibt es ja genug. Also wenn man hier abseits der Wege geht, könnte man fündig werden, ja?
Ja, das kommt einfach auf die Jahreszeit drauf an. Mittlerweile ist es für fast alles zu spät, aber bei Zeiten findet man Blaubeeren, man findet Brombeeren, man findet die Himbeeren, die Erdbeeren und die sind natürlich gerade da, wenn man sie in der Natur findet, extrem gut im Geschmack.
Und jetzt gehen wir gleich zur Brennhütte. Wird es dann an Zirbenschnaps geben? Was erwartest du?
Zirben ist natürlich was Gutes.
Schon?
Ja, freilich.
Ist auch dein Liebling?
Naja, mir ist mein eigener Schnaps immer noch am allerliebsten. Ich brenne halt Birnenschnaps und Zwetschgenschnaps, weil das einfach die Früchte sind am Hof, die ich jetzt in größerer Menge habe. Du musst es ja irgendwie haltbar machen. Und da gibt es keinen anderen Weg, als wie du einen Schnaps brennst.
Und kann man auch schon so einen Stamperl jetzt um 12 mittags trinken? Das macht nichts.
Ein Stamperl macht ja sowieso nichts. Ein Stamperl ist gesund. Du, am Ende macht immer noch die Menge das Gift.
So, damit steht einer kleinen Kostprobe nichts im Wege. Und ich muss gleich gestehen, es bleibt nicht bei einem Schnaps auf dieser Radioreise. Grüne Gourmets begleiten uns heute in der Radioreise mit Alexander Tauscher. Ich grüße Sie aus dem Berchtesgadener Land. Wir alle kennen ja das Lied vom blauen Enzian. Werden wir auch gleich noch hören, eine Kostprobe davon mit Heino. Und verbinden eben mit diesem blauen Enzian instinktiv den Alpenraum. In Berchtesgaden befindet sich die älteste Enzianbrennerei Deutschlands. Schon vor mehr als 400 Jahren wurde in ihr der Schnaps gebrannt. Und noch heute nach dieser alten Tradition. Und noch heute ist es auch üblich, dass die Wurzelgraber in den Berchtesgadener Alpen diese begehrten Enzianpflanzen suchen. Auf den Brennhütten dieser Region in den Bergen, da schlagen sie im Sommerhalbjahr ihr Quartier auf und gehen dann mit scharfem Auge und vor allem mit der Axt in der Hand in die Natur raus zum Suchen. Und dann werden diese großen Wurzeln richtig gehackt, eingemeischt und nach der alten Tradition auch gebrannt. Anschließend lagert dieser Brand für ein paar Jahre in alten Holzfässern. Einer der wenigen Bergbrenner in Deutschland ist Max Irlinger. Gelernt hatte er den Beruf des Sägers. Dieses handwerkliche Können kommt ihm auch heute noch zugute, wie Sie gleich hören werden. Ich traf den Blondschopf in einer seiner Hütten, nämlich in der Priesberg-Brennhütte. Und hier ist er, der Enzian.
Ja, ja, so blau, blau, blau blüht Enzian. Wenn der Alpen blüht, wir uns wiedersehen mit ihren roten Lippen, fing es an, die ich nie vergessen kann.
In ganz Deutschland sind wir zu zweit, also ich und mein Kollege, der Lukas. Und in Österreich gibt es bestimmt auch Bergbrenner, aber wir haben es alleine gerecht, in ganz Europa diesen Enzian zu graben, der steht unter Naturschutz.
Was ist ein Bergbrenner? Einer, der in den Bergen brennt, da gibt es ja mehr. Also ihr macht ja etwas anderes.
Bergbrenner ist nicht nur einer, der was in den Bergen brennt, sondern wir müssen die Rechte aufrechterhalten, die was von 1692 sind. Wir als Holzrecht, Wasserrecht, Grabrecht, Brennrecht. Auch die Zusammenarbeit mit Förstern und Jägern, was da herum sind, oder Wegmachern und Holzknechten und sowas, müssen wir alles aufrechterhalten. Also ich sage jetzt mal, ist bloß ein kleiner Teil davon, ist wirklich Schnapsbrenner, der Herr Roman.
Woher beziehst du all deine Rohstoffe?
Wir beziehen unsere Rohstoffe direkt hier vor Ort. Meisterwurz zum Beispiel wächst unter Nordwänden, da wo es schön schattig ist, so ab 1500 Meter. Und da sind 5 Spätzl von mir unterwegs, die was halt sie dann in den Zeitraum Urlaub nehmen. Das sind Firmenexterne und die gehen dann für mich da um einen Wurzengraben. Ein guter Wurzengraber bringt so an die 50 Kilo Enzian aus dem Boden raus. Oder vom Meisterwurz sind es auch teilweise 45 Kilo, was sie am Boden rauskriegen.
Wir sind an der Priesberg-Brennhütte, aber nur eine von vielen, die du auch betreibst.
Ne? Genau, wir haben insgesamt 5 Hütten. 4 davon sind Brennhütten, angefangen an der Rossfeldstraße, die Eckerleiten. Das ist meine Winterbrennhütte. Wenn es die Schneelage dann zulässt, bin ich dann über den Sommer auf der Priesberg-Brennhütte oder auf der Wasseralm in der Röth oder halt dann im Fontensee bei der Kernzone vom Nationalpark. Das ist im Steinernen Meer.
Was brennst du vor allem für Brände?
Heuer habe ich richtig viel Meisterwurz gebrannt und sonst, Herr Roman, brennen wir hauptsächlich eigentlich Enzian.
Wie viel Prozent hat Meisterwurz?
Meisterwurz, wenn er fertig ist, wir lagern ihn mit 65-70% ein. Und wenn er dann in der Flasche ist oder nach der Lagerzeit, wird er dann runter reduziert auf diese 40%, wie er in der Flasche ist.
Der Teufel hat den Schnaps gemacht, um uns zu verderben. Ich höre schon, wie der Teufel lacht, wenn wir am Schnaps einmal
ist jetzt nicht nur Brenner, du hältst die Hütten in Stand.
Wir müssen alle 5 Jahre die Dächer decken, das sind Legschindel.
Das machst du alles, ne?
Das mache ich alles, beziehungsweise ich hole mir dann auch schon eine Hilfe, weil es halt doch eine relativ große Fläche ist. Man kann es bloß machen, wenn es schön Wetter ist, weil sonst haben wir eine nasse Hütte. Ich glaube, da müssen wir schnell arbeiten.
Die Brennerarbeit beginnt ja auch März, April, je nach Wetter, nachdem der Schnee weg ist. Was machst du im Winterhalbjahr?
Im Winterhalbjahr, so gesehen, gibt es nicht. Das sind bloß 3 Monate, wo ich hier unten bin. Da fangen wir im Januar an mit der Inventur. Im Stollen und überall schauen halt, ob alles passt. Ich unterstütze einen Brenner im Tal oder helfe hinten beim Destillateur oder helfe auch mal, wenn Not an Mann ist, in der Verpackung oder in der Abfüllung. Da findet sich auf jeden Fall was.
Wie kam die Leidenschaft zum Brennen bei dir? Jeder trinkt natürlich mal gerne Alkohol, auch als Jugendlicher. Oder war das schon immer so die Faszination, etwas Besonderes zu machen? Auch diesen Begriff Craft, den es ja heute im Bier gibt, auch selber zu prägen?
Das war keine romantische Geschichte, wie ich zum Schnapsbrenner gekommen bin.
Keine romantische Geschichte?
Nein, ist keine romantische Geschichte. Mein Schwiegervater, der ist seit 12 Jahren im Außendienst tätig und wo der Talbrenner in Rente gegangen ist, hat mein Schwiegervater gesagt, ich soll mich in der Firma bewerben als Talbrenner. Und habe halt dann das Glück gehabt, sage ich jetzt mal, dass der Bergbrenner auch aufgehört hat und dass sie einen Bergbrenner auch gesucht haben. Also ich quasi im Tal und am Berg herum eingelernt und jetzt bin ich Bergbrenner.
Das ist natürlich immer Kosten, auch während des Brennens.
Ja, das ist aber nicht Kosten, wie man sich das vorstellt, dass man das flaschenweise trinkt, sondern das ist einfach bloß ein Finger voll. Das ist nur wegen dem Geschmack, gell? Also ob das so passt. Also nicht gläserweise oder flaschenweise, sondern einfach nur einen Finger abschlecken, fertig, mehr ist nicht.
Aber privat abends trinkst du einen Schnaps oder lieber ein einfaches, leichtes Bier?
Bei uns gehört das Bier zum Kulturgut und bei uns gehört es gar nicht der Schnaps sowieso auch. Aber dass ich jetzt da sitze und jeden Tag da meine 2, 3, 4, 5 Bier trinke und meine Schnaps dazu, das mache ich nicht. Also ab und zu mal am Wochenende oder wenn meine Wurzengrabe herum sind, dann genießen wir das schon. Aber dass mir jetzt da wegknall jeden Tag oder sowas, das passiert gewiss nicht.
Ich glaube aber, die Freunde werden stolz sein, weil immer wenn du kommst, gibt es einen guten Brand dazu, wenn du irgendwo zu einer Feier kommst. Ne?
Definitiv. Und die Freunde freuen sich auch, wenn sie hochkommen dürfen. Gell? Die können da herum auch schlafen, wenn es sein muss. Also das sind halt dann schon auch schönere Abende. Ich habe 2 Betten herum und eine Eckbank auch herum und einen Boden. Auf dem Boden kann man auch gut schlafen. Gell? Also falls sich nichts.
Ist ganz urig, auch mit Flumsklo wie in guten alten Zeiten.
Genau, ist alles urig da herum. Wir haben eigentlich so gesehen keinen Strom. Ich habe 2 Photovoltaikplatten, die was zwar Lastwagenbatterien antreiben, die sind aber bloß für meine 4 Lichter, was ich in der Hütte habe. Mehr klang es nicht. Und sonst wird da herum alles per Hand gemacht und ist genauso wie vor Jahrhunderten, wie man da herum halt gelebt hat. Und das ist halt das Schöne da herum.
Ja, so blau, blau, blau blüht Enzian, wenn beim Alpenblüht. Wir uns wiedersehen mit ihren roten Lippen, fing es an.
Die Zeit für solche urigen Hüttenabende mit Freunden, die wird für Max sicher nicht mehr größer werden, denn inzwischen ist er ja auch Familienvater geworden. Hochprozentiges und kalorienbewusstes. Heute hier in der Radioreise mit Alexander Tauscher zu Besuch bei Grünen Gourmets im Berchtesgadener Land. Ein Schnapsel ist uns nicht genug, nein. Nach dem Besuch beim Bergbrenner Max besuchen wir jetzt eine der wenigen Frauen in dieser Männerdomäne. Wir sind zu Gast bei der Edelbrand-Sommeliere Angelika Scheid in ihrer Destille in Bischofswiesen. Das Brennrecht hatte sie von ihrem Schwiegervater quasi über Nacht geerbt. Denn früher hatte ja meist der Vater oder Großvater den Schnaps für die gesamte Familie gebrannt. Meistens saß er im Keller dabei. Aber nicht im Keller, sondern im Anbau ihres Privathauses mischt Angelika jetzt diese hochprozentigen Tropfen. Zu ihrem Sortiment gehören neben Obstbränden auch ein eigener Gin sowie auch ein Bierbrand. Und hier sind von Otto noch ein paar weitere schnapsige Empfehlungen.
Faber, Krönung, Deinert, Lila, Grappa, Calvados, Tequila, Asbach, Ruhe, Spätburgunder, Wermut und Pernod, Williams, Birne, Dujardin, Hennessy, Remy, Martin, Fernet, Branca, Unterberg, Portwein und Bordeaux, Johnny Walker, Jägermeister, Amaretto, Kellergeister, Scharlackberg und Doppelkorn, das Ganze jetzt nochmal von vorne.
Bist die Angelika in einer Männerdomäne zu Hause, in der Schnapsbrennerei? Also wahrscheinlich eine der ganz, ganz wenigen Frauen.
Hauptsächlich machen es Männer, ja.
An sich bist du ja Arzthelferin, wiederum ein Frauenberuf. Wie kam es denn von der Arzthelferin zur Brennmeisterin?
Ja, irgendwie gibt es ja schon Ähnlichkeiten, weil als Arzthelferin hast du natürlich auch in der Ausbildung mit Physik, Chemie, Mikrobiologie und so Sachen zu tun. Und das ist schon auch wertvoll in der Brennerei. Was noch dazu kommt, ist natürlich, dass man Erkenntnisse über das Obst hat.
In der Arztpraxis gibt es ja auch Alkohol in anderer Form, zum Desinfizieren zum Beispiel.
Ja, genau.
Riecht manchmal auch gut, aber...
Ja, es schmeckt aber nicht so gut.
Und dann bist du ja zum Brennrecht gekommen. Das hast du bekommen vom Schwiegervater. Das heißt, man vererbt ein Brennrecht. Wie funktioniert das?
Ein Brennrecht ist auf einem Haus und das wird mit dem Haus weiter vererbt. Also wenn man das Haus verkauft, dann kriegt der Käufer natürlich auch das Brennrecht. Und wir haben es Gott sei Dank geerbt.
Aber das hieß noch nicht, dass du brennen kannst, nachdem du das Brennrecht bekommen hast.
Nein, ich habe natürlich viel zugeschaut und viele Sachen abgeschaut von meinem Schwiegervater. Aber da war mir ja noch gar nicht bewusst, dass ich einmal dieses Brennrecht übernehme. Und habe mich natürlich dann im Nachhinein schlau gemacht bei Leuten, die was verstehen davon, und habe mir Tipps geholt. So ist dann eins zum anderen gekommen.
Hast du auch mehrere Kurse gemacht, auch zur Sommeliere?
Edelbrand-Sommelier, das war für mich total wichtig. In Weinstephan war eine super Ausbildung, weil man dann halt auch wirklich erkennt, wie ein richtig guter Schnaps schmeckt, welche Fehler das er haben kann und dass man vielleicht auch mal die Botschaft weiterbringt, dass die Leute das einmal wieder schätzen, was eigentlich ein guter Schnaps ist und was es eigentlich auf dem Markt auch gibt.
Weil es ist ein Unterschied, ob du selber brennst oder ob du was im Supermarkt kaufst. Ne?
Auf alle Fälle, das ist ein hoher Unterschied.
Du brennst ja selbst, hast Obstwiesen am Chiemsee. Von wo genau holst du dein Obst zum Brennen?
Also wir haben einen Obstanger am Chiemsee und mit einem eigenen Obstbestand von ca. 90 Obstbäumen und das verwenden wir.
Was alles brennst du genau hier?
Also alles, was so heimisches Obst ist, Zwetschgen, Birnen, Äpfel, Vogelbeere, wenn es klappt. Aber meistens haben wir immer ein bisschen zu wenig, ist sehr mühsam, die zu brennen und immer so, was sich halt in der Saison ergibt.
Und du bist auch zum Gin gekommen. Wie kam es dazu?
Also Gin war wirklich ein Zufall, weil Obstbrenner normalerweise schon eigentlich nur sein Obst brennt. Aber wir haben eine Reise gemacht nach Schottland und da habe ich dann den Gin für mich entdeckt. Und das fand ich ganz spannend mit diesen ganzen Aromen und Kräuter. Und das hat mich dann fasziniert und versucht, das irgendwie umzusetzen.
Also du hast in Schottland nicht den Whisky entdeckt, was man ja vermuten würde, sondern den Gin.
Eigentlich war ich auf Whisky-Entdeckungsreise und bin aber mit dem Gin-Kenntnis heimgekommen.
Ich habe auch gerade einen probiert. Was war das für einer? Du hast einen schönen, scharfen Gin hier.
Das ist ein Gin, ich sage jetzt mal ziemlich klassisch eigentlich, mit Zitrusfrüchte. Also es schmeckt eher zitronig und ist recht frisch und lässt sich wunderbar kombinieren mit verschiedenen Tonics. Und auch pur absoluter Hochgenuss, finde ich.
Beim Gin Tonic gibt es Unterschiede. Hängt einerseits vom Tonic ab, da gibt es ja auch bekannte Marken, aber eben auch gute, und vom Gin.
Genau, es ist halt natürlich wie bei allen Sachen auch, dass das halt miteinander gut harmoniert. Und so muss halt das Tonic auch zum Gin passen. Und das heißt ja auch nicht, man trinkt Gin Tonic, sondern eigentlich heißt, man trinkt Gin und Tonic.
Gin und Tonic, genau. Das andere, was du machst, ist ein Bierbrand. Also aus Bier heraus brennst du auch was? Was genau?
Also ich brenne aus der Bierwürze vom Hofbräuhaus Berchtesgaden, aus dem Eisbock, einen Bierbrand. Und wir haben da verschiedene Sorten, also einmal klar und einmal im Holzfass gelagert. Kommt natürlich den Whisky nahe, ist halt ein bisschen runder und schmeicheliger zum Trinken, finde ich. Und einen Bierlikör haben wir auch dazu.
Kannst du davon leben? Verkaufst du das hier oder hast du auch Vertriebspartner, mit denen du arbeitest?
Also bis jetzt mache ich es eigentlich wirklich nur bei mir aus dem Ding raus. Und natürlich, das wächst jetzt alles so ein bisschen, aber ich versuche halt natürlich schon, dass das auch noch was Besonderes bleibt und dass das jetzt nicht so groß wird, weil ich ja dann befürchte, dass ich die Qualität dann nicht mehr halten kann. Und deswegen möchte ich ganz gerne, dass das einfach noch klein und was Besonderes bleibt.
Klein, aber mehr als ein Hobby. Also du lebst auch schon davon.
Ja, es ist mehr wie ein Hobby.
Trotzdem bist du parallel noch einmal in der Woche Arzthelferin?
Ja, das ist so auch meine Leidenschaft. Das ist einfach mein Beruf und bin auch in der Praxis, wo wir eine super Teamarbeit haben und macht mir wahnsinnig Spaß, mit Patienten zu arbeiten. Und
mein Vater hat immer zur Begründung gesagt, als er noch Schnaps trank, Schnaps ist Medizin, es ist kein Schnaps, es ist Medizin. Würdest du es als Arzthelferin unterschreiben?
Also ich höre immer wieder, dass welche sagen, also sie trinken ihr Leben lang schon immer abends ein Stamperl Schnaps und die sind 90 Jahre alt. Ich kann es jetzt halt nicht behaupten, aber mit Sicherheit ein ordentlich gebrannter, sauberer Schnaps kann jetzt, glaube ich, nicht im Maßen Genossenkunst, glaube ich, jetzt nicht schaden.
Ich glaube, auch die alte Queen, Gott hab sie selig, hat ja auch jeden Tag ihren Gin getrunken.
Genau, also die war ja voll der Gin-Fan.
Und du wirst das Brennrecht irgendwann weitergeben? Was glaubst du?
Also wäre schön, wenn es von meinen Töchtern mal jemand weiterführt. Aber ich glaube, dass da schon Interesse besteht, weil eine davon ist schon richtig engagiert. Die kann das Brenngerät schon bedienen und so weiter. Die schätzen das natürlich schon auch, dass das was Besonderes einfach ist.
Wir haben Grund zum Feiern. Unser letzter Wille, immer mehr Promille, Promille, Promille.
Promille, Promille. Ja, der Job klingt verlockend, aber ist echtes mühsames Handwerk. Nur ein Beispiel. Aus 100 Kilogramm Kirschen kommen am Ende 5 Liter reiner Alkohol heraus. Also die Ausbeute ist vergleichsweise gering. Man muss schon für so einen Job richtig brennen. Wir machen Programm für jedes Ohr, vor allem für hungrige Ohren heute, denn es geht zu grünen Gourmets. Alexander Tauscher mit der Radioreise im äußersten Südosten Deutschlands. Genuss und Wandern im Berchtesgadenerland ist heute unser roter Leitfaden für diesen Kurzurlaub. Wir treffen jetzt einen grünen Gourmet, der verbindet Sterneküche mit Klettern. Ein bodenständiger, äußerst sympathischer Spitzenkoch. Ulrich Heimann, Chef des Restaurants Pur im Kempinski Hotel Berchtesgaden auf dem ja geschichtsträchtigen Obersalzberg. Fine Dining hier auf höchstem Niveau, kann man hier auch wortwörtlich nehmen. Uli ist der erste Sternekoch, den ich am Seil sah, also beim Klettern an der Felswand. Der geborene Schwarzwälder ist eng mit dieser Natur verbunden, hier beim Wandern, Klettern oder auch beim Skibergsteigen. Das Radioreisegespräch mit Ulrich Heimann, also mal nicht in der Sterneküche, mal nicht im weißen Gewand, sondern direkt an der Felswand in sehr sportlicher Montur.
Wenn wir erklimmen schwindelnde Höhen, steigen dem Gipfelkreuz zu, brennt eine Sehnsucht in unserem Herzen, die lässt uns nimmer mehr in Ruhe. Sonnige Berge, Felsen und Höhen, Bergvagabunden sind wir, ja wir.
Die Leidenschaft des Kochens übertrage ich auch gerne in die Leidenschaft des Bergsteigens. Ich finde, das hat sehr vieles gemeinsam. Also weil in den Bergen ist einfach ein Ort, wo die Berge geben einem Kraft und ist so Kraft, wo man die tanken kann, wo man dann wieder fürs Kochen brauchen kann. Und beim Kochen muss man auch immer sehr diffizil und sehr genau. Und wenn man beim Bergsteigen eben, muss man auch beim Klettern, muss man sich auch die Routen genau ausdenken und so ist das beim Kochen eben auch. Wenn ich mir ein Gericht ausdenke, ja, dann muss das schon auch sehr fundiert sein und sehr gut durchdacht.
Was war erster bei dir, das Kochen oder die Leidenschaft fürs Bergsteigen?
Das Kochen war schon als erstes und ich habe halt das Glück, in einer wunderbaren Umgebung wie hier in Berchtesgaden arbeiten zu dürfen, in diesem Hotel im Kempinski Berchtesgaden und das verbinde ich halt und da hat eben die Leidenschaft wieder von innen, also hat mich als kleines Kind schon immer fasziniert, das Bergsteigen. Aber hier kann ich das jetzt natürlich in vollen Zügen ausleben und das Schöne ist, dass ich eben hier Freunde gefunden habe, die das mit mir teilen und das ist eigentlich auch das Wahre daran. Ja. Also das sind unglaublich enge Freundschaften und ich glaube, das findet man auch nur beim Bergsteigen oder beim Klettern.
Das ist wirklich so, diese im positiven Sinne Seilschaften.
Ja. Absolut, absolut, ja, genau. Und gut, Seilschaft ist eben, da ist man am Seil verbunden und da muss sich der eine auf den anderen verlassen können. Ja. Das wäre schön, wenn das im Leben auch immer mal so funktionieren würde, am Berg oder in der Wand, da muss das einfach funktionieren oder da muss man eben dieses Urvertrauen haben und nach Natur, finde ich, ist das immer mehr gestärkt denn je.
Bist du auch zugereist hierher?
Ja, genau. Ich bin eigentlich ursprünglicher Schwarzwälder, komme aus dem Kinzigtal in Fischerbach und da ist es auch das Kulinarische ja schon in die Wiege gelegt. Da könnte man einfach die gute Küche, Nähe zu Frankreich, Schweiz, ja, das ist einfach bei uns gang und gäbe da schon.
Du hättest ja auch nach Bayersbronn gehen können, in diese Sternegemeinde, aber letztlich war es dann doch die richtige Entscheidung, hierher zu gehen.
Absolut, absolut. Also Bayersbronn, klar, gar keine Frage, ist natürlich die Nummer eins der Gourmet-Adressen in Deutschland nach wie vor. Aber hier sind wir die Berge schon lieber und das ist schon schön, wenn man diese Leidenschaft hier eben auch ausleben kann und mit dem Beruf letztendlich verbinden kann.
Das erklärt ja auch, warum Werner Müller so stolz sagte, dass du schon so lange im Hotel bist, entgegen den Gepflogenheiten von Chefköchen, die ja nach 3, 4, 5 Jahren spätestens noch wechseln.
Das mag auf jeden Fall mit ein Grund zu sein und es sind halt auch sehr viele tolle Freundschaften entstanden und ich habe immer gesagt, wenn ich hierher komme, will ich hier nicht nur dem Hotel, sondern auch der Region, sage ich mal, was wiedergeben und ja, mit den Auszeichnungen kam das auch und mit der Aufmerksamkeit und das eine ergibt das andere, also es ist ein Nehmen und ein Geben und man hat auch ein Glück, da arbeiten zu dürfen. Das ist schon auch nicht selbstverständlich.
Heute Abend stehst du ja in der Küche wieder. Wie oft kannst du das sowas machen, dass du vormittags in den Bergen bist und abends in der Küche stehst?
Ja, das ist jetzt nicht ganz so oft, weil abends wird es ja doch meistens sehr spät und um morgens dann so früh. Aber die Leidenschaft, wenn man die hat, dann nimmt man das auch gerne in Kauf. Ich mache es jetzt nicht die Woche 5-mal, aber wenn wir die Ostwand gehen oder sonst, dann ist das schon lohnenswert, so früh aufzustehen auf jeden Fall.
Inzwischen hat Uli Heimann auch seinen Hotelchef Werner Müller zu einem großen Fan des Bergwanderns gemacht. Es begann, wie Werner Müller einmal erzählte, mit einer Spätwinterüberquerung des Watzmann und es folgten viele weitere Touren im Berchtesgadenerland, also echte Seilschaften, im positiven Sinne natürlich. Purer, unverfälschter Geschmack, das ist das Credo von Uli Heimann in seiner Küche im Kempinski. Ein paar Kilometer entfernt von hier, da begeistert eine feurige Ungarin mit Vollwertküche aus den Kräutern und Pflanzen der Region ihre Gäste. Wir treffen sie und treffen später noch weitere grüne Gourmets, echte, tolle Typen. Wie immer an dieser Stelle, auf Weiterhören.
Die Welt mit den Ohren entdecken. Hier ist die Radioreise. Mit Alexander Tauscher.
Richtet auf eure Lauscher, denn hier spricht der Tauscher, der Alexander, grüßt sie alle miteinander und wünscht auf diese Weise eine schöne Radioreise. Wir sind heute kulinarisch unterwegs in Bayern. Der ein oder andere denkt da sofort natürlich an Schweinsbraten, Leberkäse, Nürnberger Rostbratwürste oder auch die Münchner Weißwürste. Alles gut, alles fein, alles Tradition, aber es geht auch anders. Auf knapp 1000 Meter Höhe am geschichtsträchtigen Obersalzberg bei Berchtesgaden liegt die Traditionsberghütte Mountain Bakery, geführt von Christina Pinters. Die geborene Ungarin führt dieses Haus seit Anfang der 2000er Jahre. Christina ist gelernte Chemikerin und ärztlich geprüfte Gesundheitsberaterin. Sie hat sich mit Haut und Haaren dieser Vollwertküche verschrieben und uns ein fabelhaftes Menü serviert, von dem ich wirklich heute noch schwärmen könnte. Und auch sie brennt für ihren Job. Die komplette Umstellung der Ernährung, weg von Zusatzstoffen, von Geschmacksverstärkern, weg von Fleisch, die hat nicht nur ihre eigene Gesundheit gestärkt, wie sie sagte, sondern auch die ganze Familie begeistert. Selbst dieser kleine, hübsche, blonde Sohnemann, der lebt dieses Prinzip, wie sie sagt.
Die Julischka, die Julischka aus Budapest, die hat ein Herz voll Paprika, das keinem Ruhe lässt.
Aus Ungarn hierher gekommen.
Ja, genau.
Woher aus Ungarn kommst du?
Ja, es ist ein kleines Dorf in der Nähe von Székesfehérvár, das ist eine größere Stadt, dann südwestlich 40 Kilometer von Budapest ungefähr.
Von Ungarn hat dich der Weg erstmal nach Österreich geführt?
Ja, genau. Zuerst habe ich dann in Wien gelebt, bis 2001 und wir sind dann 2002 hier nach Berchtesgaden gezogen.
Weil ihr hier schon mal wart und es hat euch so sehr gefallen hier, ja?
Ja, genau. Wir waren dann hier 1996 und dann haben wir hier dann eine kleine Rafting-Tour gemacht und waren wir natürlich oben auf dem Kirchstein und wir haben es gesehen und wir haben gesagt, na, es ist unglaublich hier und wir wollten eigentlich dann immer schon herziehen.
Aber damals war noch nicht die Idee, etwas mit Kräutern zu machen und etwas biologisch zu kochen?
Nein, nein, damals haben wir das noch gar nicht im Kopf gehabt. Das kam dann später, das war dann 2002. Ich habe schwierige Beschwerden gehabt und danach habe ich gedacht, okay, jetzt muss ich was tun. Und wir haben gedacht, ja, wir versuchen es mit der Ernährung. Und so habe ich dann den Dr. Brucker kennengelernt oder sein Buch, unsere Nahrung, unser Schicksal. Und so kam ich überhaupt auf diese vollwertige Ernährung.
Und seitdem kochst du fast ausschließlich vegetarisch.
Ja, eigentlich, wir kochen seitdem nur vegetarisch. Vegetarisch oder vegan oder tiereiweißfrei. Aber wir sind dann selber so Ovo-Lacto-Vegetarier. Das bedeutet zum Beispiel, wenn ich einen Kuchen mag, dann tue ich dann immer schon Eier rein. Und es gibt dann mal Zeiten, wo wir nur Rohkost essen. Und es gibt dann wieder Zeiten, wo wir dann wieder mal auch dann andere Speisen nehmen. Aber Fleisch haben wir dann seitdem nicht mehr gegessen.
Deswegen strahlst du auch so gesund.
Ja, und dann, natürlich, es ist doch dann das Schöne dran, dass mit dieser Ernährung kamen auch andere Sachen. Wir haben dann auch dann angefangen mit der Kneipptherapie, dass wir tagtäglich jeden Tag einen Unterschenkelguss machen oder einfach dann Wasser treten. Machen wir in der Früh dann Tau treten oder wenn dann der Schnee fehlt, dann natürlich dann Schnee treten. Auch dann, wir nehmen natürlich dann das sehr zurückhaltend, das mit dem Handy, dass wir das einfach wirklich dann nur einschalten, wenn es nicht notwendig ist. Und wir haben auch dann gar kein Fernsehen zu Hause.
Hoffentlich ein Radio.
Ja, das auf jeden Fall. Radio liebe ich. Das ist dann das Schönste. Außerdem tun wir auch viel dann hier rumwandern. Jetzt hier auf 1000 Meter kann man wirklich sehr nah zur Natur sein.
Heute Abend hast du uns ja ein tolles Menü vorbereitet. Wenn du uns mal ein paar Stationen aufzählst.
Ja, natürlich. Wir haben dann von jedem so was Kleines gemacht und dann wir haben mit einer kleinen Kräuterlimonade angefangen, was wir mit Honig gesüßt haben. Die Kräuter dann wieder aus unserem Kräutergarten. Dann haben wir dann zwei verschiedene Süppchen gemacht und dann das war dann einmal eine Zucchini-Cappuccino und ein Blumenkohl-Cappuccino. Dann haben wir einen schönen Vitaminsalat gemacht mit gerösteten Steinpilzen. Dazu habe ich dann gleich aus unserer Backstube einen Vollkorn-Dinkel-Teig gemacht und mit dem habe ich drei verschiedene Sachen. Einmal ein Vollkorn-Dinkelbrötchen, dann habe ich daraus eine Pizzaschnecke gemacht, dann noch dann aus dem Teig und eine Parmesanstange. Und dann nachher gibt es als Hauptspeise, haben wir dann eine gefüllte Paprika mit einer Quinoa-Nusskäsefüllung auf Tomatensauce. Dann haben wir eine Vollkorn-Dinkel-Quiche mit Lauch und dann habe ich noch eine Chili Sin Carne gemacht, ein reines veganes Gericht dann noch dazu. Und dann kommt dann die Krönung und das sind dann zwei verschiedene vollwertige Torten. Die eine ist eine Schoko-Sahne-Torte, ähnlich wie eine Schwarzwälder Kirschtorte. Und dann habe ich noch eine Himbeerschmand-Torte gemacht, auch eine Vollkorn-Dinkel mit einem knusprigen Schokoboden unten.
Du hast ja auch einen Sohnemann. Wie akzeptiert er das? Kein Fleisch, wenn die Kumpels irgendwelche Hamburger essen und von Steaks berichten? Ist er da immun?
Ja, es ist dann so, dass er dann noch nie in seinem Leben Fleisch gegessen hat und dann, dass er einfach dann sich von dem Fleisch ekelt. Gell? Wow. Es ist für ihn dann gar keine appetitliche Sache.
Also geht nicht heimlich zum Fastfood?
Nein, das tut er noch nicht. Wir schauen dann, wie das später aussieht. Aber wir haben dann so lange, bis es unsere Verantwortung war, haben wir dann unser Bestes getan.
Christina liefert nicht nur Essen aus, sie gibt ihr Wissen auch in Kochkursen weiter in ihrer eigenen Kochschule. Die Seminare sind heiß begehrt, sagte sie. Und nach unserem großen Menü, da war der Magen so gut gefüllt, dass faktisch nichts mehr reinpasste. Aber doch, etwas geht doch immer. Ja? Dafür wendet Christina eine besondere Bauchmassage an. Ja, sie legen sich dazu auf den Boden und lassen einfach die Hände von Christina auf ihrem Bauch kreisen. Aber das lassen Sie sich bitte mal vor Ort selbst zeigen. Hier ist Rias. Runterkommen, innehalten, ausspannen. Seele baumeln. Das alles können Sie hier bei uns in der Radioreise. Alexander Tauscher serviert dazu gutes Essen. Heute auf der Tour zu Grünen Gourmets. Grüße Sie. Watzmann und Jungbrunnen. So könnte man das Berchtesgadenerland auch geografisch eingrenzen. Einmal der Berg aller Berge, diese formgebende Kulisse der Region in den Alpen und zum anderen die Kurstadt Bad Reichenhall mit ihren vielen Brunnen und auch der Therme. Eine klinische Studie bescheinigt, dass Kurgäste in Bad Reichenhall nach nur 7 Tagen, wie ich las, einen Zitat Verjüngungsprozess des Immunsystems erleben. Da muss ich unbedingt hin, mir fehlte die Zeit dafür, aber wir setzen jetzt zu einer anderen Trinkkur an, bei einem kulinarischen Stadtrundgang durch Berchtesgaden. Mitten in der Fußgängerzone haben sich die beiden Freunde Beni Rasp und Marco Lauterbach ihren Traum vom eigenen Restaurant erfüllt. Lederstuben nannten die beiden Fashionburschen ihre Gaststube, eine Mischung aus Tradition und Moderne.
Eine Lederhose braucht keine Bügelfalten. Sich dran festzuhalten.
Er ist aus der Hausmeisterbranche, also gelernter Maler Benedikt. Ich bin gelernter Koch und wir haben uns einfach kennengelernt, ganz gut verstanden. Von Anfang an eigentlich, haben viele Dinge unternommen zusammen. Auch so im Urlaub, Skitouren sind wir gegangen, wo auch dann die Lederstube entstanden ist am Endeffekt. Bei einer Skitour ist, also er ist schuld, Benedikt ist schuld.
Du bist schuld, ja?
Ich bin schuld. Wir sind Hochschwarzsee raufgefahren und da war ein Gebäude leer gestanden und ich habe Marco gefragt, ja, jetzt nehmen wir Lust, dass wir irgendwie sowas aufziehen und dann hat der Marco gesagt, ja, spinnst du und so, da sind wir unterm Skitourengehen gewesen. Und dann haben wir zwei, drei Weißbier oben getrunken auf der Hirschkasse. Und zwei, dann, ja, dann war das schon irgendwie ein bisschen verlockend. Und dann habe ich gesagt, okay, dann schaue ich mal nach einer Immobilie. Und das hat sich dann echt sehr gut ergeben, dass wir die gekriegt haben. Und wir haben einen sehr guten Vermieter, Franz Stangassinger, der Lederhosenmacher, und sind sehr zufrieden.
Also richtige Start-ups, ne?
Ja.
Und ihr seid jetzt hier mitten in der Fußgängerzone von Berchtesgaden und habt ein Lokal, was so eine Mischung ist zwischen einerseits traditionell, aber auch stylisch innen drin. Ne?
Wir schauen heute nachhaltig und Regionalität, da achten wir sehr drauf.
Wie würdet ihr eure Küche beschreiben? Ist ja nicht ganz bayerisch traditionell, aber auch mit Einflüssen.
Da wir vorwiegend nur bayerische Produkte verarbeiten, da ich natürlich einen sehr großen Kreis habe von den ganzen Bauern, vom Getreide über sämtliches Fleisch, Gemüse angefangen. Das ist ein riesengroßes Netzwerk, was ich schon natürlich vorher aufgebaut habe, davor. Und jetzt natürlich in einem kleinen, hier in der Lederstube machen wir andere Dinge. Wir haben hier im Ort viele Traditionsgasthäuser, die natürlich das bayerische Traditionelle anbieten. Und deswegen müssen wir uns ein bisschen abheben, einfach anders machen als normal.
Wenn man den Schweinsbraten will, den typischen Schweinsbraten, ja, mit Klößen, genau, den kriegt man zwar euch nicht sofort. Ne?
Ich habe viele andere Tiere wie Reh, Lamm, Hirsch, Rind vor allem. Viele Dinge kommen natürlich direkt aus der Ramsau, wie ihr heute auch gegessen habt.
Genau, was hatten wir? Wir hatten Lamm.
Ja, Lamm,
in,
genau.
In verschiedenen Variationen.
Genau, da war einmal die Fleischpflanzel, die mache ich sehr gern, aus jedem Tier. Da kann man so kleine Fleischkrapfen machen. Ich bin stolz darauf.
Stolz, dass ihr mit so wenig Manpower das schafft. Also du, Markus, als Koch, der Bene hinterm Tresen. Ihr habt noch einen Kellner, freien sich ja auch noch ein, zwei,
genau,
andere Leute.
Seba, den haben wir natürlich auch noch. Und wir haben noch eine, die Sarah, die hilft auch uns einmal die Woche aus.
Habt ihr noch weitere Pläne? Wollt ihr expandieren? Oder ist es so das, wo ihr sagt, damit kann ich auch mein Leben glücklich gestalten mit diesem Restaurant hier?
Ja, Überlegungen sind da.
Das ist immer so ein Streben von Menschen, der immer mehr will. Aber man kann sich auch einfach mal zufrieden geben mit dem, was man macht und was man auch hat und was man auch erreicht damit.
Ich wünsche, genau, euch viel Erfolg.
Dankeschön. Schön, dass ihr da wart.
Ja. Beni und Max, zwei echte Spätzeln, die Hand in Hand arbeiten und gerne auch Neues kreieren. So wird zum Beispiel Berchtesgadener Rind mit Meerrettich, Apfel und Kraut im geschlamperten Burger kombiniert. Im äußersten Südostzipfel von Deutschland verbringen wir heute unseren Kurzurlaub. Wir besuchen grüne Gourmets im Berchtesgadener Land. Hier in der Radioreise, Alex Tauscher am Mikrofon. Grüße Sie. Ein paar Straßen neben der Fußgängerzone von Berchtesgaden, da kreiert ein junger Gastronom eine andere Mischung aus Tradition und Moderne. Er heißt Maximilian Kübeck und sein Esszimmer, ist wirklich so Esszimmer, befindet sich in Nonntal, diesem ältesten Ortsteil von Berchtesgaden. Nach vielen Stationen in Spitzenrestaurants hatte sich der junge Mann wirklich den Weg in die Selbstständigkeit gebahnt und auch diesen Weg gewagt, muss man sagen. Ist ja auch nicht so einfach als Gastronom, gerade in heutigen Zeiten. Und so konnte der geborene Niederbayer in diesen Guide Michelin sich hineinkochen und auch in die Herzen vor allem vieler Berchtesgadener. Im Erdgeschoss dieses Gewölbehauses, da schaut man als Gast vom Tisch quasi direkt zu ihm in die Küche und wir sprachen mit ihm.
Ich habe 2009 mit meiner Lehre begonnen in Österreich drüben. Da hat man die Basics ganz gut gelernt, weil die haben wir alles selber gemacht. Und danach habe ich gleich den Sprung in die gehobene Gastronomie gewagt. Da bin ich zum Brunnauer damals ins Magazin.
In Salzburg ist
das? Genau, in Salzburg. Der hat früher ganz früher die Riedenburg gehabt. Und das war sein erster Betrieb, mit dem er sich selbstständig gemacht hat. Und da war ich eigentlich am Anfang dabei, die ersten eineinhalb Jahre. Danach bin ich zum Döllerer in Golling. Das ist eigentlich eher ganz ein bekanntes Haus. Da war ich als Adremetier und Patissier tätig. Meine letzte Station war eigentlich dann schon das Pfefferschiff Hallwang. Da war ich dann als Sous-Chef zwei Jahre.
Und dann kam aber die Entscheidung bei dir, ich mache mich selbstständig. Also ich steige jetzt aus diesem Rhythmus und gründe was Eigenes.
Ich bin ja ein sehr großer Dickkopf. Ich bilde mir oft Dinge ein und da wollte ich einfach meine eigene Küche machen und die Dinge so umsetzen, wie ich sie auch für richtig halte. Ob das so ist oder nicht, weiß ich nicht. Aber ja, ich versuche halt hier so meine ganz eigene Küche aufzubauen im Prinzip. Auch meinen eigenen Stil.
Was ist dein Stil? Wie würdest du ihn beschreiben?
Ja, an und für sich koche ich klassisch, aber ich schaue halt, dass ich immer ein bisschen was Besonderes mit reinbringe. Also ich mache ganz gern Früchte im Hauptgang. Jetzt zum Beispiel habe ich eine Ente mit Pfirsich und Fenchel drin. Also da schaue ich schon immer, dass ich Fruchtkomponenten mit reinbringe. Und ich schaue, dass die ganze Karte am Bogen hat. Also nicht nur das Menü, was ich auch hinter der Karte noch mit angehängt habe, sondern dass à la carte, wenn die Leute drei Gänge nehmen, sie eigentlich auch wie ein schönes Menü haben. Mein Stil ist eigentlich moderne Klassik, könnte man es in zwei Worten zusammenfassen. Ja, wenn man jetzt das machen müsste.
Wir hatten ja heute bei dir ein Dessert gehabt, ne? Auch ein leichtes. Was war das gewesen?
Das war Topfenmus mit Verjus, Trauben und einer Haselnusssippe. Da ist eben das Regionale dabei, der Bauerntopfen, von Biobauern die Eier, die Trauben und der Verschü sind aus der Steiermark gewesen und ein bisschen kandierte Zitronen waren auch dabei. Und das ist halt immer das, was ich mache. Ich nehme die Hauptprodukte aus der Region und schaue dann schon, dass ich, also so Sachen wie Zitrone oder Trüffel oder sowas habe ich schon auf meiner Karte. Also so ganz krass regional bin ich jetzt dann auch nicht. Weil ich finde, dann beschneidet man sich als Koch selber, weil wo fängt es an, wo hört es auf? Dann dürfte man auch keinen Pfeffer benutzen.
Genau, da wächst er nicht hier im Berchtesgaden.
Genau, also so ganz radikale Regionalität, finde ich, ist dann auch too much. Also ich finde, bei den Hauptprodukten muss man sich darauf konzentrieren, gerade beim Fleisch und Fisch, das ist ja mittlerweile ein sehr großes Thema. Aber da ist man in den gehobenen Häusern meistens eh gut aufgekommen als Gast. Also da gibt es eigentlich keinen, der da irgendwas Schlechtes kauft. Da kauft man sowieso immer vom Metzger direkt.
Ja. Der Raum, in dem wir sind, das gesamte Gebäude, ist ja historisch. Wir sehen hier ein Gewölbe, wir sitzen in ganz historischen Räumen mit alten Holzbänken, Holztische. Das ist schon traditionell auch, das Ambiente hier.
Ja, schon. Also das Haus ist ja 500 Jahre alt, war eins der ersten im Berchtesgaden und steht da komplett unter Denkmalschutz außen wie innen. Ich finde das schön und bin dankbar dafür, dass man in so einem Ambiente kochen darf und sowas bespielen darf. Das Glück hat nicht jeder und das macht eigentlich schon die halbe Miete, wenn es die Gäste schon gemütlich finden, wenn sie am Tisch sitzen. Gell?
Auf jeden Fall. Du hast Glück auch, dass du eine Partnerin hast aus Peru, die an deiner Seite hier ist.
Das ist die Roxana, meine Frau. Die kommt aus Peru, wollte eigentlich Pharmazie studieren, ja, und statt dass jetzt an der Apotheke Drogen verkauft es bei uns einen Wein. Ja, aber der macht das richtig Spaß, ist ja Quereinsteigerin gewesen. Es ist eigentlich schön, wenn man da als Familie das auch betreiben kann.
Harmoniert ja schon gut, es sind ja zwei ganz verschiedene Kulturkreise, du hier als Oberbayern, sie aus Peru.
Ja, also das ist schon ein krasser Unterschied eigentlich, aber ist eigentlich schön, weil da kann man sehr viel voneinander lernen, einfach eine andere Kultur. Da lernt man jeden Tag immer wieder was Neues. Also.
Vielleicht bringt sie auch beim Thema Kaffee noch so besondere Kenntnisse mit ein.
Ja, also in Peru, da gibt es ja viel Kaffee. Ja. Aber wir zum Beispiel beziehen ja vom Dinzler den peruanischen Kaffee bei uns im Haus. Weil Kaffee ist ja wieder nichts Regionales. Aber da schauen wir eben den Bezug dann so zum Kriegen, dass wir halt dann den aus Peru nehmen.
Ihr stemmt es hier quasi alleine, ja? Also du in der Küche, sie im Service.
Ja, genau. Ich koche, meine Frau dort servieren.
Und trotzdem bist du ja schlank, also wie halten sich Köche so fit, wenn sie immer am Kochtopf stehen, immer naschen können?
Ach, das täuscht, ich habe nur ein schlankes Gesicht. Also wenn ich mich abends in den Spiegel anschaue, denke ich, da kann schon ein bisschen was runter.
Eine Hauptsache seiner netten Frau, die ja mit in der Küche hilft und auch bedient, macht er aber auch nur Freude. Maximilian Kübeck, ein Besuch in seinem Esszimmer. Vorsicht, wir sind ansteckend, denn wir tragen ein Fieber in uns, das sehr schnell überspringt. Das Reisefieber. Hier ist Alexander Tauscher aus dem Berchtesgadener Land mit der Radioreise. Jetzt kocht Sophie für uns. Auch keine Schweinshaxe hat sie vorbereitet, auch keine Bratenkruste, sondern kleine Pestos und andere leichte Leckereien für unsere kulinarische Wanderung. Sophie Oder nennt sich Genussexpertin. Sie betreibt für den Tourismusverband der Region ihren eigenen Foodblog und will damit, wie sie sagt, das Berchtesgadener Land kulinarisch vorstellen. Vor allem will Sophie aus Freilassing zeigen, dass bayerisch Kochen gar nicht so schwer sein muss.
Mach mal Brotzeit, Brotzeit ist die schönste Zeit, weil uns dann die Arbeitszeit wieder besser freit. Mach mal Brotzeit, Brotzeit ist die schönste Zeit, alles freut sich weit und breit, endlich ist soweit.
Du hast jetzt ja hier auf der Hütte eine kleine Brotzeit gemacht. Beschreib uns mal, was du da angerichtet hattest.
Also so Chiselkäse geben, Kürbisaufstrich, regionalen Käse, regionale Wurstprodukte, vom Grassl zum Beispiel Salami mit Enzian-Schnaps mit drinnen, habe ich mir gedacht, passt perfekt zur Location.
Da ist Enzian drin?
Ja, genau, da ist Enzian-Schnaps mit drinnen.
Super.
Mhm. Das ist direkt von der Schnapsbrennerei Grassl, machen die solche Salami.
Du hast aber dann diesen Kürbisaufstrich angesetzt.
Genau, ich habe den Kürbisaufstrich gemacht und ich habe heute Buchteln gemacht, also Rohrnudeln auf Hochdeuch oder fast Hochdeutsch.
Buchteln, das sind so kleine Teigbällchen. Da verbirgt sich was drin?
Ja, das ist ein Hefeteig, der wird zu Kugeln geformt und in diesen Kugeln ist einfach Marmelade, normalerweise mit Zwetschge und ich habe es heute mit schwarzen Johannisbeeren gemacht.
Zu Handkäse, das war so eine große Masse?
Ja, das ist Schüsselkäse, heißt es. Das wird bei uns ganz traditionell auf den Almen gemacht, hier rund um den Königssee und den gibt es auch nur da, den kann man gar nicht im Laden kaufen. Es gibt es wirklich nur auf den Almen, ganz was Besonderes.
Eine Mischung aus dickflüssig und fest, also man kann ihn mit dem Messer kratzen, aber er ist auch nicht ganz fest.
Er hat eine ganz besondere Konsistenz, die man eigentlich nur von dort kennt. Wenn man es nicht kennt und beschreiben müsste, würde ich sagen, es ist wie weicher Harzer, klein geschnitten, so in der Art, wenn man sich ein Bild im Kopf machen möchte, dann in die Richtung. Aber schmeckt ganz anders.
Aber auch nicht zu streng, schmeckt er auch nicht?
Nein, gar nicht. Also es war ja so gemischt. Wir haben einen frischeren dabei gehabt und einen, der schon ein bisschen gezogen hat. Und wenn er schon ein paar Tage steht, dann wäre er schon rasser.
Was machst du sonst auch noch an Gerichten, die du selber zubereitest?
Alles Mögliche, von Fisch bis Fleisch, Gemüse, vegetarisch. Letztens haben wir was Veganes gemacht, hauptsächlich regional. Das ist uns wichtig.
Also alle Zutaten wirklich hier von Bergbauern, von zumindest lokalen Produzenten?
Absolut, nur das. Genau, regionale Produzenten stehen einfach im Fokus.
Ich sag dir, ja, Foodbloggerin, die einen, die bloggen nur über Essen, ja? Also die gehen überall in schöne Restaurants hin und machen Fotos und schreiben, was sie gerade gegessen haben oder was sie vorhaben noch zu essen. Du machst etwas mehr eben.
Ich mache mehr, ich besuche die regionalen Produzenten und stelle die vor. Also ob wir jetzt zum Metzger gehen oder zum Landwirt, der Gemüse anbaut oder auch in der Mühle. Also wir haben auch in der Region noch 2 oder 3 Mühlen, die selbst nur Getreide mahlen und man dort wirklich ganz frisches Mehl kaufen kann. Auch teilweise aus Getreidesorten, die man gar nicht mehr kennt, die es nur noch bei uns gibt. Alte Sorten, sowie der laufende Landweizen. Und das ist eigentlich der Fokus der Rezepte. Wir gehen zu den Produzenten, schauen uns an, was es dort gibt und verwerten die dann in einfachen, nachkochbaren Rezepten, die aber beeindrucken.
Das machst du kommerziell, das heißt, du bietest auch deine Sachen zum Verkauf an oder nur für den Freundeskreis und für den häuslichen Gebrauch?
Also wenn ich koche, koche ich dann für mich oder für meinen Mann oder halt für die Kollegin, die dabei ist und mich unterstützt.
Dein Mann kann sich ja glücklich schätzen, wenn er so schön bekocht wird.
Ja, stimmt. Ja, er hat gesagt, du bist der Frau zum Heiraten.
Wie würdest du die Vielfalt hier einschätzen in der Region an eben echten, authentischen Lebensmitteln? Es ist ja nicht mehr überall so gegeben, auch weil die Industrie viel verdrängt. Letztlich liegt es ja auch an uns Menschen, Konsumenten.
Zahllos, weil ich das Gefühl habe, dass es bei uns eigentlich nichts nicht gibt. Wir haben sogar Kaviar. Also bei uns am Königssee gibt es eine kleine Zucht, die hat Kaviar und es wird ausschließlich von einem regionalen Hotel dann verwertet. Es ist wirklich alles dabei.
Also muss ich gar nicht nach Russland fahren, um den Beluga zu holen?
Nee, einfach zu unserem Königssee. Dort gibt es den Kaviar aus der Region.
Was gibt es hier noch Besonderes, was du erwähnen würdest?
Was ich wirklich toll finde, ist die Wildboutique in Berchtesgaden. Wir haben ja Gebiet der Bayerischen Staatsforsten und da wird natürlich geschossen, ist ja Teil der Arbeit. Und dieses Fleisch wird von einem regionalen Metzger verwertet und aufbereitet und schockgefroren. Und dann kann man da wirklich hervorragendes regionales Fleisch kaufen vom Wild. Also die haben Gams, Reh, Hirsch, Mufflon, alles Mögliche. Da waren halt eben auch Würste schon dabei und das ist toll.
Ist mal das Argument, ja, ist alles teurer, ja, ich will schnell und billig kaufen. Ist es ein Argument zu sagen, für Menschen, die jetzt nicht so bemittelt sind, ja, ich muss da doch im Supermarkt kaufen?
Nein, eigentlich nicht, weil wenn ich mir anschaue, dass ich am Markt Eier kriege, die genauso viel kosten wie im Supermarkt, dann ist es kein Argument und das Gemüse ist oft am Markt auch viel günstiger. Aber ich glaube, man muss sich einfach damit beschäftigen und wirklich auseinandersetzen und dann merkt man auch, dass nicht alles teurer ist wie im Supermarkt. Und es geht auch um die Qualität und es geht auch um die Nachhaltigkeit und es geht auch um die Fairness der Mitarbeiter gegenüber. Und dann isst sie einfach einmal in der Woche ein gutes Fleisch, anstatt 4-mal die Woche Fleisch aus dem Discounter.
Beobachtest du auch so ein Umdenken, ein allmähliches der Menschen?
Eigentlich ja. Also ich finde, wenn man vor 3-4 Jahren am Markt war, am Wochenmarkt, am Grünmarkt, dann hat man vorwiegend Personen so Mitte 50 gesehen oder die älteren Herrschaften. Und jetzt sind viele junge Familien da, denen das wirklich wieder wichtig ist. Und das finde ich gut so.
Was ist dein Lieblingsgericht hier aus dem Berchtesgadener Land?
Eigentlich Hirschgulasch. Das mag ich am allerliebsten mit Gnädel und Blaukraut. Das geht das ganze Jahr.
Schon, auch in warmen Tagen?
Ja, ja, immer. Also da kann ich mich gar nicht satt essen.
Ja, und wenn Sie den Nachtisch doch etwas deftiger, kräftiger wollen, so empfiehlt der Tourismusverband zum Beispiel das Gasthaus Windbeutelbaron in Berchtesgaden. Hier werden, wie man auf der Speisekarte bereits erkennen kann, gigantische Windbeutel bei einer hoffentlich mindestens so gigantischen Aussicht serviert. Die Radioreise mit Alexander Tauscher geht langsam in die Schlussetappe. Heute Genuss und Wandern im Berchtesgadener Land. Auf der ersten Etappe dieser Wanderung hatte uns ja mein Namensvetter Alexander Huber begleitet und auch zur Schnapsbrennerei gebracht. Er wird auch jetzt im Finale mit dabei sein. Gemeinsam mit seinem etwas älteren Bruder Thomas sind die beiden als Huberburen bekannt. Ein Begriff aus Kinderzeiten, den sie später wieder aufgriffen. Eigentlich wollte Alex ja nach seinem Sport- und BWL-Studium ein Sporthotel in Berchtesgaden eröffnen, aber er entschied sich anders, auch gezwungenermaßen, und entschied sich dazu, aus seinem Hobby einen Beruf als Extremkletterer zu machen. Mit Vorträgen reist Alex durchs ganze Land und ist nebenbei auch noch Berg- und Skiführer. Und außerdem sind die beiden Brüder eine der vielen Markenbotschafter dieser wunderbaren Region Berchtesgadener Land. Für die beiden nun das Lied der Berge, La Montanara.
Hörst du das Lied der Berge? Die Berge, sie grüßen dich.
Du hast dich ja immer mehr gesteigert in deiner Sportkarriere, vom Bergsteiger zum Extremsportkletterer.
Ja, also ich glaube, die Steigerung lässt sich vielleicht diesbezüglich erklären, dass ich immer älter werde. Und als Bergsteiger bin ich zuerst einmal ganz normal Schüler gewesen, der vom Vater zusammen mit dem Bruder, mit dem Thomas, mitgenommen worden ist in die Berg. Und das ist irgendwo immer das ganz Normale, dass man versucht, etwas besser zu machen. Und so bin ich da in die Schwierigkeiten vorwärts gekommen, habe gemerkt, dass da ein gewisses Talent da ist. Dann studiert man. Gut, zwischendrin habe ich sogar eine Ausbildung zum Rettungssanitäter gemacht, habe eine Bergführerausbildung gemacht. Dann bin ich Physiker geworden und ich habe mich dann eigentlich so gesehen gesteigert, dass ich am Ende gemerkt habe, ich kann tatsächlich substanziell vom Bergsteigen leben. Ja, ich habe einfach die Bühne erobert. Als ich gemerkt habe, die Leute hören sich gerne die Geschichten an, die ich zu erzählen habe. Und das hat einfach sehr gut funktioniert. Und das war dann der Zeitpunkt, dass ich meine Arbeit als wissenschaftlicher Mitarbeiter am Meteorologischen Institut in München aufgegeben habe. Ich habe gesagt, gut, jetzt gehe ich in den Berg, dann mache ich Vorträge und ich schaue, dass ich vorwärts komme.
Das hat ja auch gezogen, mit fast 2000 im Gasteig zunächst mal.
Ja, das war für mich natürlich schon sehr überwältigend, dass ich dann im Endeffekt an einem Vortragsabend, wenn der sehr gut läuft und 1800 Leute kommen, fast so viel einbringt wie ein ganzes Jahr arbeiten als Physiker.
Was nicht sehr ermutigend für die Physiker ist, sicher.
Naja, gut, ich meine, ich bin jetzt natürlich schon auch im wissenschaftlichen Bereich als Doktorand an der Universität gewesen. Das sind jetzt nicht gerade die Herrenjahre, das sind ja immer nur die Lehrjahre als Wissenschaftler. Und ich hätte natürlich da auch meinen Weg beschritten und der wäre extrem interessant gewesen. Da habe ich meinen Horizont gesehen. Ich wollte tatsächlich irgendwo als Physiker, als Wissenschaftler an die Neumeier-Station vom Wegener-Institut in der Antarktis. Das wäre auch eine erfüllende Aufgabe gewesen, aber noch viel spannender war für mich halt der Weg in die Berge.
Nicht zu geringschätzen auch die Tätigkeit, die du hinter den Kulissen politisch genommen hast. Du hast auf die Staatsregierung, die CSU geprägt ist in Bayern, einen gewissen Einfluss ausgeübt. Auch eine Art Umorientierung, Umdenken hin zu Naturschutz. Stichwort der Alpenplan.
Also ich würde so sagen, gehöre eine zu den vielen Persönlichkeiten, die wirklich versucht haben, generell der Gesellschaft klarzumachen, wie wichtig der Alpenplan für unsere Gesellschaft ist. Die Alpen sind etwas Einzigartiges in unserer Landschaft. Die gehören geschützt und wir wissen eh, dass wir durch der fulminanten Entwicklung der Zivilisation in den letzten 100 Jahren ja ohnehin schon so viel Raum erobert haben. Wir müssen der Natur einen Platz lassen, weil die Natur ist immer noch die Grundlage dafür, dass wir leben.
Wir haben steigenden Tourismus, bedingt durch viele Sachen. Aber siehst du sie ausreichend geschützt? Oder sagst du, hier und da gibt es schon zu viel Kommerz auch?
Also ich würde sagen, dass rein prinzipiell sogar der Tourismus durchaus ein Grund dafür ist, dass wir die Alpen als schützenswert betrachten, weil genau deswegen kommen ja die Menschen zu uns. Aber wir müssen natürlich auch sehen, dass allzu engagierte Erschließungsmaßnahmen der Riegel vorzuschieben ist, weil es einfach oft wirtschaftlich denkend geprägt ist und das ist einfach die falsche Sicht der Dinge.
Kann man dich vergleichen mit Messner? Er ist ja auch ein Extrembergsteiger, einer mit einem großen Renommee, der sich auch dann später vor allem auch politisch, zumindest für den Naturschutz engagiert hat, bei dir ja auch. Kommt es dann im Laufe der Zeit?
Ich denke, es kommt weniger vom Bergsteigen selbst, sondern von der Tatsache, dass wir sehr viel auf der Bühne waren. Man ist gewohnt, dass man Dinge formuliert, auch auf den Punkt bringt. Das ist genau die Quintessenz, die wir leisten müssen, wenn wir auf der Bühne stehen.
Auch zum Denken anstoßen. Eines deiner Bücher heißt ja ein Plädoyer für die Angst. Passt nicht zu so einem sportlichen, coolen Typ wie du. Auf den ersten Blick passt nicht, aber scheinbar doch.
Die Angst gehört so grundlegend zu meinem Tun dazu. Wenn ich keine Angst in der Welt der Berge hätte, dann würde ich darin nicht lange überleben, weil immer dann, wenn ich wirklich anspruchsvoll im Berg unterwegs bin, dann bin ich im absturzgefährdeten Gelände unterwegs und das Einzige, was mich wirklich schützt, ist, dass ich vorsichtig bin und Vorsicht wird nur ausgelöst von einem Angstgefühl.
Also ist Angst kein negativ behaftetes Wort, was Schwäche ausdrückt?
Man kann zumindest nicht sagen, dass die Angst rein negativ behaftet ist, sondern die Angst ist ein allumfassendes Gefühl, das den Menschen sicher durch das Leben trägt. Ohne Angst würden wir nicht vorsichtig sein, ohne Vorsicht würden wir nicht überleben.
Und gleichzeitig geben die Berge Kraft, auch dir?
Die Berge geben Kraft und da kommen wir mal gerne auf die Situation mit der Angst zurück. Wenn ich anspruchsvoll unterwegs bin, dann habe ich natürlich Angst davor, wie es sein wird, wie es laufen wird, dass es schwierig sein wird. Dann brauche ich den Mut, um mich selbst zu überwinden, um die Angst zu überwinden. Aber je mehr ich investieren muss, um zum Ziel zu kommen, umso schöner ist es am Ende auch, wenn man dann ganz oben steht.
Alexander Huber und sein Bruder Thomas, den wir in einer anderen Sendung hören werden, sind Menschen, die mir noch lange in Erinnerung bleiben. Ja, Sie können seine Worte noch einmal nachhören, wenn Sie wollen, oder auch Ihren Urlaub hier im Berchtesgadenerland einfach verlängern. Eine ganz andere Radioreise beschäftigt sich nämlich mit der spannenden Geschichte des Obersalzbergs. Und eine andere Radioreise, die bringt Sie in den Ruperti-Winkel. www.radioreise.de. Hier gibt sie Podcasts, all unsere Sendungen, dazu auch die Blogs mit Bildern, Texten und den Links. www.radioreise.de, die Blogs da. Und uns finden Sie überall da, wo es gute Podcasts gibt. Die Mehrheit der Urlauber in dieser Region, die spricht Deutsch. Aber Sie hören ja vielleicht auch diese Worte hier zum Abschied. Goodbye, adios, ciao, hey, grüezi, bis wiedanya, a wiederloge, ayo womba, salam alaikum und shalom. Und natürlich, servus, fiati, abdi ere.
Servus, da ist der Max vom Esszimmer. Ich möchte nochmal alle Hörerinnen und Hörer von der Radioreise mit Alex grüßen. Fiat euch, servus und bis bald.
Hallo, wir sind Benni und
Marco aus Berchtesgaden. Mit Radioreise mit Alex.
War ein sehr netter Abend, hat mich gefreut. Bis zum nächsten Mal.
Grüß euch, ich bin der Erlinger Max, bin der Bergbrenner von Enzian Brennerei Grassl. Und ja, Zeit lassen, Enzian trinken, sage ich dazu.
Fütter euch, bis bald. Ich hoffe, ich sehe euch mal bei mir in der Brennerei. Eure Angelika Scheid.
Ich bin Ulrich Heimann, Küchenchef im Pur im Kempinski Berchtesgaden und leidenschaftlicher Bergsteiger. Ich grüße alle Hörer der Radioreise, euch einen schönen Tag und kommt alle mal ins Berchtesgadener Land.
Ihr habt Radioreise mit Alex gehört. Ich bin die Sophie Oder von Sophie Kocht und ich wünsche euch alles Gute.
Servus, jetzt bin ich nochmal da, der Alexander Huber bei der Radioreise mit Alex. Und ich kann euch nur noch eins mitgeben, wenn es steil unterwegs seid am Berg, dann gibt es nur eins, was wirklich zählt. Immer schön festhalten und vor allem nicht loslassen. Dann kommt ihr gesund wieder runter vom Berg. Viel Spaß dabei.
Also, niemals aufgeben und vor allem dranbleiben. Das heißt, bleiben Sie schön reisefreudig, meine Damen und Herren, denn es gibt noch mindestens 1000 Orte in dieser Welt zu entdecken. In diesem Sinn, wie immer, bis bald.
Wenn du es spürst, machen wir alles richtig. Die Radioreise mit Alexander Tauscher. Die Welt mit den Ohren entdecken.